Ich bin immer wieder verwundert festzustellen, das war mir vorher nicht so bewusst, wie viele doch Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu definieren, auszudrücken oder ja zu fühlen. Und ja, da würde ich dich fragen, wie, wenn auf einer Skala von 0 bis 100, wenn 100 ganz viel ist, von den Menschen, mit denen du arbeitest, wie viel Prozent davon haben Probleme, ihre Emotionen auszudrücken?
Hallo und herzlich willkommen im Café des Artistes. Wir laden dich auf einen Dialog zwischen Kunst und Seele ein. Ich bin Yvonne Lamberti, lebe als Künstlerin in Südfrankreich und tauche mit meiner inspirierenden Freundin und Psychotherapeutin Sabine Very von Limon in die Welt der kreativen Seele ein. Dieser Podcast beflügelt die Vielfalt und Harmonie deiner Identität und öffnet dein Herz für deine freudvolle und bunte Lebensgestaltung. No rules, just heart. Los geht's!
Which colors of your heart shine so bright? Start the paint and you start to fly.
Herzlich willkommen im Café des Artistes und ich bin zum Glück wieder nicht alleine, denn ich habe die wunderbare Sabine bei mir heute wieder im Podcast. Sabine Very von Limon. Ich bin Yvonne Lamberti und wir beide tauchen gerne tief ein in das kreative Zuhause und auch in das Entdecken der Seele, der kreativen Seele. Und heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema mit dabei, aber erstmal möchte ich Sabine begrüßen. Hallo Sabine, liebe Grüße nach Hamburg. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute? Oder wie, welche Farbe hat dein Tag?
Also erstmal hallo nach Südfrankreich, hallo in die Welt für alle die, die uns zuhören. Mein Tag hat heute ein gelb-orange, also was Leuchtendes, was Schönes, Großartiges, Leuchtendes. Ja,
schön.
So geht's mir heute. Also nicht nur der Tag ist so, sondern so geht's mir auch. Und das gefällt mir. Und wie ist deine Farbe?
Ist witzig, weil ich habe eben drüber nachgedacht. Ich mache das ja öfters, dieses Spiel mit den Farben. Und ich habe so eigentlich zwei Farben heute in mir. Also einmal so ein Aprikot. Das ist interessant, weil es mit dir zusammen schwingt, mit dem gelben Orange. Ja. Und aber auch so ein Babyblau, was so ein bisschen auch bei mir immer so was Melancholisches hat. Und ich habe eben ein Post, also was angezeigt bekommen, von einem Freund von mir, der leider dieses Jahr wirklich plötzlich verstorben ist, ein Musikerfreund, mit dem ich ganz viel Musik gemacht habe, mein Gitarrist in Hamburg. Und da war ich auf einmal ganz, ganz traurig für ein paar Stunden. Das macht ja Facebook ganz gerne, dass es einem so Erinnerungen anzeigt, irgendwas, und was ja auch ganz schön ist. Aber dann kommen natürlich auch die ganzen Emotionen hoch, die man dann damit verbindet. Das war so ein wunderschöner Tag bei mir im Atelier. Und ja, dieses Jahr ist der ganz plötzlich verstorben. Es hat mich echt mitgenommen und ich denke ganz oft an ihn. Und dann kommen natürlich die Emotionen hoch. Das ist so ein bisschen auch heute unser Thema, Emotionen.
Genau, also unser Thema ist es nicht nur ein bisschen. Ich glaube, wir tauchen richtig tief ein in das Thema Emotionen und in die Emotionen und dass sie unser Leben bestimmen. So. Und dass es von daher ganz gut wäre, wenn wir die Sprache der Emotionen verstehen könnten. Und wenn wir wissen, wie wir den Emotionen auch Wörter geben können, Farben geben können, Gestalt geben können. Also da gibt es ja in der Ausdrucksweise, die ist ja so wunderbar vielfältig da. Und ich bin gespannt, wo wir da beide so hinkommen mit dem, was da so passiert. Weil ne, du hast Emotionen, ich habe Emotionen. Du hast es eben geschildert, dass ich finde es manchmal auch tatsächlich schwierig, wenn man, also auch aus meinem Fotoalbum, was ich auf dem Handy habe, dann wird ja auch so eine Erinnerung reingeschmissen. Und ich finde es tatsächlich so ein bisschen, wie als würde man an einem Sonntagnachmittag, wo man sozusagen im Jogginganzug schluffig mit fettigen Haaren durch die Gegend schlufft und dann klingelt plötzlich Besuch an der Tür. So ähnlich kommt mir das manchmal vor. Ich denke so, oh nee. Ja, so ein bisschen so, oh nee, jetzt nicht. So.
Ja. Ne? Ja. Ja, zumal wenn man gar nicht drauf gefasst ist, dass es dann einen nochmal so emotional überkommt, ja. Das ja. ist ja auch irgendwann manchmal überrascht, ja. Manchmal kann man sich ja auch bewusst mit seinen Emotionen beschäftigen, indem man sein Tagebuch oder sein Fotoalbum von irgendwas Besonderem hochholt, genau. um etwas wiederbeleben zu lassen. Genau. Und so kann das aber auch in alle Richtungen gehen. Und ich bin immer wieder verwundert, festzustellen, und das war mir vorher nicht so bewusst, wie viele doch Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu definieren, auszudrücken oder ja zu fühlen. Und ja. da würde ich dich fragen, wie, wenn auf einer Skala von 0 bis 100, wenn 100 ganz viel ist, von den Menschen, mit denen du arbeitest, wie viel Prozent davon haben Probleme, ihre Emotionen auszudrücken? Weil ich glaube, man kann ja auch in Therapie oder in Psychologie, also man kann da auch, wenn man sehr emotional ist, man kann das gut definieren, aber wie viele sind da die, wo es schwierig ist, erstmal an die Uremotion ranzukommen?
Naja, ich glaube, dass also das, was ich ja mit Patienten mache, ist erst einmal primär die Sprachebene. Und die Emotion in Worte zu fassen und zu benennen, ist, da würde ich mal sagen, 100%. Also das ist, okay. mhm. das ist Thema und Aufgabe und Challenge und alles Mögliche in jeder Therapie, die ich mache. Und es ist häufig schwierig für Patienten, das, was sie gerade fühlen, in Worte zu fassen. Was ich dann mit denen mache, ist, dass ich mit denen quasi eine Körperreise mache. Das heißt also, die Augen zu und zu gucken, nehme ich im Körper irgendwo eine Missempfindung oder irgendetwas wahr, so, um dann darüber eventuell an die Emotion ranzukommen. Also wir brauchen unter Umständen wirklich andere Sprache, um dem, was in uns so stattfindet oder sowas, um dem näher zu kommen, weil wir sind darin gar nicht gut ausgebildet. Also ich glaube, so gut wie keiner, so ungefähr kommt mir vor, ist darin gut ausgebildet, so wie benenne ich was. Wir kennen die großen Emotionen, die, glaube ich, können wir auch alle benennen. Also,
na, mach mal gerne.
Naja, also wir kennen Freude, wir kennen Hass, wir kennen Ekel, wir kennen Angst, wir kennen Wut. So, das kennen wir alles. Aber das sind halt nur eine Handvoll so ungefähr. Mhm. Und dazwischen liegt ein Meer von Emotionen. Und das wäre schon ganz gut, wenn man sozusagen, also ähnlich einer anderen Sprache, ne, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nach Frankreich zum Beispiel fahre, dann kann ich mir wirklich sehr wortgewandt ein Café au Lait bestellen, aber wehe, mich textet dann jemand zu, dann ist vorbei. Ich kann die Sprache halt nicht. Ich müsste sie lernen. Und das ist mit unseren Emotionen auch so.
Kann jeder die Sprache der Emotionen wieder lernen?
Ich finde es spannend, dass du wieder sagst. Weil wir können das, also lassen wir außen vor, dass es irgendwelche organischen Verhinderungsgründe gibt, dass wir nicht daran kommen können. So, ja. ne? Also sagen wir mal eine verkalkte Amygdala oder irgendwie sowas. Ne?
Dann habe ich noch nie im Leben gehört, aber irgendwas ist, Körperliches, was uns
genau tief im Gehirn eins der ich würde sich wichtigsten eins der entscheidenden Organe, Systemorgane, limbische System und so weiter. Und wenn das beispielsweise verkalkt ist, dann können Emotionen auch nicht empfunden werden. Und dann können natürlich dafür auch keine Sprache gefunden werden. Ne? So, aber lassen wir das mal außen vor. So ist, wenn wir auf die Welt kommen, die Emotion ist das, was uns lenkt und leitet und was uns überleben lässt als Säugling. Und wir teilen diese Emotionen mit in unterschiedlichen Lauten, in Bewegung, in Blicken, in Mimik und so weiter und so fort. Und von daher haben wir schon sofort eine Sprache. Und das finde ich faszinierend. Sie ist nur nicht so, wie wir jetzt sprechen.
Und wir schreien, weil uns vielleicht ein Zahn gerade wächst und wir haben Fieber und können aber nicht uns mitteilen in Worten. Und wir versuchen das im Laut.
Genau.
Also so zu formulieren, dass die Mutter spürt, die ist jetzt nicht knatschig und will schlafen oder der oder so, sondern da ist irgendwie, das hört man ja schon am Ton dann. Also eine Mutter kann sowas ja hören.
Bedingt.
Wo der Schrei herkommt. So im besten Falle, klar, Man kann nicht immer alles sofort wissen, aber ganz oft, glaube ich, hat man so ein Gefühl dafür. Man kann sich ja auch als Baby mal im Ton vertun.
Genau, man kann sich als Säugling mal im Ton vergreifen. Genau, auch schön formuliert. Nee, aber das ist wirklich entscheidend, weil du wirst ja als Mutter, durchläufst du ja auch gar keine Schule für irgendwas. Das heißt, und du hast es eben sehr schön gesagt, du musst es als Mutter quasi fühlen können, um welches Gefühl es sich gerade handeln könnte. Und als, wenn du das als
Mensch
Mutter...
Lass uns Mensch vielleicht sagen.
Ja, ich finde es erstmal tatsächlich ganz wichtig, weil die Verbindung zwischen Mutter und Kind am Anfang tatsächlich die entscheidende ist, so nicht? Mhm. Aber nachher geht es natürlich vollkommen richtig weiter darum, dass Menschen in der Lage sind, diese Signale zu interpretieren. So, ne?
Also ich muss da einmal kurz auch eine Lanze für Männer brechen, einfach nur so aus dem Herzen heraus, weil ich tatsächlich live miterlebt habe, wie der Vater von einer Freundin von mir, ich war wirklich baff, was der für Mutterinstinkte hatte. Also so vom Feeling her, ne? Also wie ich auch sage, auch Männer können da genauso auch solche Sinne für haben, was das Baby gerade braucht oder woher der Wind weht. Also
das
finde ich auch.
Und das ist schön. Und das ist genau, und das ist auch toll und das ist auch wichtig, denn unter Umständen kann die Mutter nicht. Und dann wäre es natürlich und ist es auch großartig,
dass wirklich,
ja, aber auch tatsächlich, also ne, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, an eine postpartale Depression oder irgendwie sowas denken, dann ist es großartig, wenn Väter auch eben mit ihrer Emotion und dieses Bindungshormon Oxytocin und so, führt ja auch dazu, da einsteigen zu können und die Emotionen deines Kindes zu erleben und wahrzunehmen und eine Idee zu bekommen, was mache ich jetzt? Ja. Nähe ist eigentlich immer gut.
Das heißt also, um nochmal so ein bisschen die Leichtigkeit reinzubringen, sehr tief jetzt gerade schon sehr, so dieses Thema Sprache der Emotion entsteht als Baby, entwickelt sich als Baby.
Ist sofort da. Genau.
Und die entwickelt sich dann je nachdem auch, wie man darf als heranwachsende Seele, entwickelt die sich dann unterschiedlich.
Genau.
Oder auch als Veranlagung. Also wir haben ja auch Veranlagungen.
Absolut. Und
vielleicht spielt Sternzeichen eine Rolle, ja. Also es gibt ja auch so verschiedenste Dinge, die mit einspielen, dass jemand mehr mit Emotionen nach außen hin sich zeigen oder präsentieren kann. Oder aber auch jemand, der vielleicht eher das ganz gezielt wählt, mit wem man Emotionen tauscht oder lebt. Also oder halt auch Menschen, die wenig Gefühl oder Verbindung spüren zu diesen Emotionen.
Also ich glaube schon, dass es, also wenn wir jetzt den introvertierten und extrovertierten Typen angucken, dass es natürlich welche gibt, die viel auch schon als Kind mit sich selber irgendwie abmachen. Das andere ist aber zweifelsohne, wie sehr wird mir erlaubt, meine Emotionen zu zeigen.
Das finde ich sehr interessant. Da wird mir erlaubt, meine Emotionen zu zeigen.
Ja, also wenn wir, und ich kann nicht umhin, das wird schon wieder etwas schwerer, sorry für alle, die nur Leichtes haben wollen. Wenn wir uns angucken, dass tatsächlich die Erziehung im Dritten Reich dahin ausgerichtet war, die Emotionen von Kindern überhaupt gar nicht positiv zu betrachten, sondern dass Emotionen quasi abgeschnitten werden mussten, so, also in dieser fürchterlichen Lehre, so, ne, um aus ihnen sozusagen Soldaten zu machen, die möglichst keine Emotionen spüren. Und dafür braucht man Härte und Kälte. Und das ist ganz entsetzlich. Und tatsächlich haben manche noch immer die Vorstellung, dass Kälte und Härte ein geeignetes Erziehungs- oder überhaupt, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Miteinanderstrategie sein könnte. Das ist ganz fürchterlich. Und das, was die Kinder dann mitnehmen, ist natürlich, dass sie gar nicht wissen, was sie mit dem, was in ihnen da alles vor sich geht, was sie damit überhaupt anfangen sollen.
Das also ist natürlich dann auch, wenn man jetzt mal so zwei Generationen zurückschaut, wie meine Großeltern herangewachsen sind und wie dann meine Eltern oder wie ich dann heranwachsen durfte. Da hat sich ja schon viel verändert und trotzdem nimmt man ja auch noch etwas von den Emotionen oder ja, von diesem ganzen, also ich würde sagen, das ist eine Ebene, die man auch epigenetisch mitnehmen kann. Kannst du dazu was sagen?
Also das, was ja weitergegeben wird, ist ja auch epigenetisch durchaus eine Haltung. Also nicht nur die Gene an sich, blaue Augen, so eine Nase, welche Haarfarbe, sondern natürlich auch die Haltung, die man so zu Dingen hat. Und dass sozusagen jemand diesen roten Faden für sich kappt, das findet ganz häufig tatsächlich in der Therapie statt. Also zu sagen, so möchte ich nicht weitermachen. Ich möchte diesen roten Faden kappen. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Nur ich möchte mit meinen Kindern emotionaler sein. Ich möchte denen die Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten und so weiter und so fort. Und ich weiß aber nicht, wie das geht, weil ich an meine eigenen Punkte ständig komme. So.
Ist rebellisch seine Emotion? Also gehört das in irgendeine Emotion rein?
Persönlichkeit.
Ist eine Persönlichkeit?
Ja, es ist ein Anteil. Also wir haben ja mehrere Persönlichkeitsmerkmale und Anteile und dann so, da ist ja ganz viel sozusagen, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Und das ist vollkommen richtig. Und ich finde das ein super Stichwort, weil der Punkt ist, die Kinder, die sozusagen, die von sich aus sich heraus rebellisch sind, also eine andere Widerstandsbereitschaft auch haben und unter Umständen auch eine andere Widerstandskraft, die können sich natürlich mehr Raum erkämpfen, so muss ich es aber schon auch sagen. Ne? Also die kriegen das nicht geschenkt, sondern die müssen sich diesen Raum erkämpfen und diese Freiheit erkämpfen. Und das hat seinen Preis. Und dieser Preis ist manchmal echt hart. Er hat manchmal sehr viel was mit Einsamkeit auch zu tun und betitelt zu werden als zu anstrengend oder was auch immer man dann für Label abbekommt. Und diese Label, die gehen natürlich rein. Irgendwann glaubt man wirklich selber auch, dass man anstrengend ist oder eben, keine Ahnung, nicht in Ordnung, so wie man ist. Und das dann wiederum wegzubekommen. So. Also das ganze Leben ist irgendwie Arbeit. Ja. Aber ich finde immer, es lohnt sich.
Ich sag das jetzt gerade, weil mein Papa sagt immer zu mir, du bist genauso rebellisch und du hast die roten Haare von meiner Oma, also von deiner Uroma, die ich nie kennengelernt habe. Und du bist auch genauso rebellisch wie die. Und das ist ja auch etwas, was ich ja anscheinend irgendwie mitbekommen habe. Und dieses, alle machen es so, dann mache ich genau das Gegenteil.
Ja. Das kenne ich.
Das war viel anstrengender und schwerer und der Weg ist halt noch niemand gegangen, aber nee, dann auf keinen Fall, so wie gerade alle. Wenn alle einen Levis-Pullover getragen haben, habe ich halt den Disney-Aladdin-Pullover getragen in der Schule und wurde sowas von gemobbt. Aber das ist, ja, für mich war das so, also rebellisch sein hat, ist für mich auch so eine, deshalb ist es halt irgendwie da an meinen Emotionen dran, ja, so, aber deshalb dachte ich gerade, zu welcher Emotion könnte dieses rebellisch sein gehören, weil es Neugier. Ja vielleicht auch verstrickt ist mit einem genetischen Kostüm aus meiner Vergangenheit. Wo kommt das her, ja?
Also mag sein, dass du sozusagen den rebellischen Umhang deiner Ur irgendwie bekommen hast, so. Ja. Aber ich finde, das hat ganz viel mit Neugier zu tun. Also dieses, ich entsinne mich, als ich mit den Kindern, da waren die echt noch klein, sind wir im Harz gewesen und dann konnte man da von irgendeinem Berg so runtergehen und dann war das so ein asphaltierter Weg. Das fand ich so unfassbar langweilig und dann bin ich mit denen Offroad gelaufen. So, was bedeutete, wir standen wirklich bis zum Knie in irgendeinem Morast drin und sahen aus wie Sau. Wir mussten abends im Hotel auf Socken zum Essen gehen, weil unsere Schuhe im Eimer waren. Aber das ist eben so, wir haben so viel entdeckt. Und ich glaube, dass das, was so wichtig ist, ist, wenn wir uns erlauben, es muss ja nicht ständig sein, aber wenn wir uns erlauben, hier und da mit unseren Emotionen Offroad zu gehen. So, dass wir dann Dinge entdecken im Außen, im Innen und dass wir vielleicht eine Idee auch dafür bekommen, dass unser Leben weiter wird, weil wir eben Dinge entdecken.
Ja, schön. Also, dass es mit Neugier zu tun hat, finde ich total schön, sehr inspirierend. Ich frage mich gerade, und das höre ich auch immer wieder, weil ich mit sehr vielen hochsensiblen Frauen auch in meiner Gribogramm-Methode ja zusammen auch male, und ich merke halt einfach, das ist ein Zuhause für Menschen, die so sensibel sind, die etwas ausdrücken müssen wollen, was sie vom Tag her mitgenommen haben, oder dass sie über auch das Malen mit sich in diesen Kontakt kommen, wo sie sich vielleicht im Außen so schnell verlieren, auch in der heutigen Zeit. Darüber haben wir jetzt ja auch schon oft gesprochen. Und dann gibt es aber auch oft die Frage, die sich jetzt schon wiederholt hat bei mir, was kann man tun, wenn man zu sensibel ist, also wenn man die Emotionen des anderen spürt und das mitnimmt zu seinem eigenen System und das dann da so reingeht und eigentlich, man weiß es vielleicht sogar, das hat nichts mit mir zu tun, dann kommen ja auch die Gedanken, Emotionen lösen ja auch Gedanken oder ein Gedanke löst ja auch eine Emotion aus.
Absolut, ja. Ja,
das gehört ja zusammen letztendlich und dann auch zu schauen, welche Gedanken habe ich und welche Emotionen löst das in mir aus. Und hast du da einen Tipp für solche hochsensible Menschen oder was könnte man tun, machen, raten, wenn jemand so sehr, also ist, kann man davon Empathie sprechen und zu einer Überempathie? Gibt es also, das eigentlich, Überempathie? Fragen über Fragen.
Ja, ich glaube erstmal, wenn wir bei Hochsensibilität gucken, dann geht es erstmal darum, dass sozusagen Menschen, die hochsensibel sind, einen zu geringen Filter haben. Das heißt, es bleibt sozusagen zu wenig an Dingen im Filter hängen, so dass nur bedingt was durchkommt. Ich habe mir eben Tee gemacht, den hätte ich mir jetzt so aufschütten können, dann würde ich jetzt die ganze Zeit kauen müssen. Ich packe da halt ein Sieb, was wie ein Filter ist, und dann bleibt das dran hängen, was ich nicht haben möchte. Mhm. Und das fällt Menschen mit einer Hochsensibilität extrem schwer. Bei uns in der Familie heißt das zu viel Eichhörnchen.
Ja, genau.
Wenn ihr die Bäume... Wenn ihr die Bäume hier hinter mir seht, dann wir haben hier im Garten wahnsinnig viele Eichhörnchen, aber es ist halt so ein so. Und so ist das im Kopf von jemandem, der zum Beispiel durch eine Innenstadt geht. Oder der zum Beispiel hier in Hamburg gibt's ja den Dom, also Jahrmarkt und groß und so. Das ist kaum aushaltbar, weil es zu viel ist. Und das wirft alles Emotionen raus. Also jedes einzelne Ereignis, was reinkommt, und da hast du vollkommen recht, ist mit einer Emotion gekoppelt. Weil Emotionen sind für uns ja wichtig, um zu gucken, besteht eine Gefahr oder nicht. Das muss ich ja fühlen. Und das ist so ein Overload. Also das ist erstmal das eine. Das andere ist, was du meintest mit der, ob man überempathisch sein kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was aber schwierig ist, ist die Unterscheidung zwischen Mitgefühl, also ich kann mitfühlen, oder ich habe Mitleid. Ich leide gegebenenfalls mit. Und das ist wichtig.
Ist das etwas, was in der Emotionstabelle auch drin ist?
Nee, weil der Punkt dabei ist, das ist eine Strategie unter Umständen.
Ah, das ist spannend. Also mit Leid, das heißt also Menschen, die vielleicht, sagen wir mal, die selber gestresst sind oder die selber sagen, oh Mann, ich würde gerne weniger fühlen von den anderen Menschen. Ja, also zumindest auf dem Gebiet oder mit den Menschen oder so. Mhm. Das heißt also, deren Sieb kann man das so sagen, deren Sieb kann nicht filtern, das packe ich jetzt zu Mitleid oder das packe ich jetzt zu Mitgefühl. Das heißt, es kommt alles unten raus und es wird so, die empfinden Mitleid und das belastet sie dann auch, weil sie mitleiden, also in Mitleidenschaft gezogen werden,
ja,
von der Außenenergie, der Person, also das, was sie übernommen haben.
Das ist, ich finde das sehr schön formuliert, weil diesen Filter zu haben, zu gucken, was gehört wohin, das ist ein Filter, der erstmal kreiert werden muss. Also wir basteln uns genau diesen Filter.
Kann man den kreieren, wenn du sagst, da steckt eine Strategie dahinter? Das ist ja dann schon mal wieder die Zwiebel dahinter in der Seele. Das heißt, also wir haben irgendwann mal, ich mache jetzt mal eine Hypothese auf, ja. Also ich komme zu dir und sage, oh, echt, ganz ehrlich, ich habe zu viel ich bin zu sensibel, ich habe zu viel Empathie, ich kriege zu viel Energien von außen mit. Und das stresst mich und ich leide dann immer mit den Menschen. Also ich spüre das, das geht mir dann schlecht, das zieht mein ganzes Energiesystem runter.
Ja.
Ich fühle mich traurig, obwohl es eigentlich ja nichts mit mir zu tun hat. Genau. Ich schwinge auf einmal richtig in der Schwere und dann könnte das, also eine reine Hypothese jetzt, es könnte sein, dass ich irgendwann eine Überlebensstrategie frühkindlich oder noch früher oder irgendwann entwickelt habe, vielleicht sogar aus einem früheren Leben, wer weiß, also wir haben irgendwas, das ist jetzt wieder meins.
Alles gut. Alles.
Wir haben irgendwas übernommen an Themen, wo wir sagen, okay, da kommt einfach diese Wahrnehmung, ist zu intensiv, ich bin im Mitleid und wenn wir dann erkennen, wo es herkommt, wo wir vielleicht diese Überlebensstrategie oder was auch immer für eine Strategie entwickelt haben, wenn wir da auf die Geschichte dahinter kommen, könnte es dann sein, dass sich unser Filter automatisch im System verändern kann, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, sodass der Filter wächst und sagen kann, ah, hier Fremdenergie von außen, tut mir sehr leid, für dich kann ich dir helfen, okay, wie, aber ich gehe nicht mit und gehe nicht in diese Energie komplett mit rein.
Ja, das ist total schön formuliert und eigentlich habe ich auch gar nicht viel dazu zu sagen, weil dieses Dahinter ist quasi das, was wir unter Umständen dann betrachten, also Menschen, die zu sehr in den Emotionen anderer unterwegs sind, so sage ich es mal, ne? Geraten überproportional häufig erstmal, also geraten überproportional häufig in einen Burnout, weil diese Energie, weil die Energie anderer Menschen sowas Saugendes hat. Wir hatten dazu schon einen Podcast, ne?
Mit den Vampiren, ja.
Genau. Und deswegen diese Abgrenzung zu sagen, okay, das ist hier gerade gar nicht meins, so. Das ist immer wieder wichtig. Aber das zu lernen bedeutet ja eben genau mitzubekommen, weswegen habe ich eigentlich diese Strategie entwickelt. Und das hat ganz klar was mit unserem Bindungsbedürfnis zu tun. Mhm. Also, ne, Bindung ist kein Wunsch. Wunsch ist mal optional. Bedürfnis muss befriedigt werden. Mhm. Und das, was sozusagen uns vermeintlich Bindung sichert, ist, wenn wir eng mit anderen im Kontakt sind. Und zwar auf der Emotionsebene.
Und das ist ja dann meistens, Entschuldigung.
Nee, alles gut, erzähl, sag.
Und das sind ja dann am Anfang immer Mama und Papa, also im Normalfall sind das Mutter und Vater, wo ja da was mitbekommen wurde sozusagen. Das heißt, kann man da reingehen in der Psychotherapie, dass man, wenn man diese, kann man diese Strategien rausfinden? Das finde ich ja ganz schön schwer, wenn man im Malen fällt mir es leicht. Mhm. Tatsächlich komme ich an Sachen ran, die so unbewusst liegen. Mhm. Über die Symbolsprache komme ich in Emotionen rein. Und verbal musst du ja dann wirklich in deiner Königsdisziplin unterwegs sein, um die richtigen Fragen zu stellen und dann auf diese Strategie von der Person zu kommen, dass sie das erkennt.
Nun arbeite ich viel mit Bildern, also nicht mit gemalten Bildern, ne? Also sondern mit meinen Bildern, meinen Beispielen und so weiter und so fort.
Cool.
Und tatsächlich, je absurder die irgendwie vielleicht auch sind, so desto mehr kann sich jemand daran erinnern und sich eventuell, also immer adaptiert an das Individuum sozusagen, sich da so langhangeln und vielleicht Dinge wieder entdecken. Also wie zum Beispiel, okay, also nur wenn ich immer in die Emotion meiner Mutter reingegangen bin, habe ich von meiner Mutter Zuwendung erfahren? Dann ist ja, das spannend. Natürlich ein ganz, das ist Klick, das ist sozusagen, das wird gar nicht in Frage gestellt. Ne?
Ja, spannend.
Und das funktioniert ja auch. Das ist ja das Fatale, dass solche Strategien ja auch funktionieren. Ne? Also wenn da jemand so besonders reingeht oder sowas, der wird ja durchaus auch gehypt. So nach dem Motto, so, oh, du bist so empathisch und so und so und so. Und dann kannst du, wenn du so gehypt wirst, kannst du nicht sagen, jetzt höre ich auf damit. Du musst weitermachen, du hängst an der Nadel über den Return. Und die Möglichkeit zu sagen, ich kann dich hören, was du sagst, ich kann deine Emotionen verstehen, ich kann sie im Ansatz auch spüren, ich kann mir vorstellen, wie die sich anfühlen könnten, aber deswegen heißt es nicht kausal schlussfolgernd, dass ich sie genauso erleben muss.
Ja, total spannend. Das heißt also, wenn man dieses Mitleid irgendwann, also wenn man mitgelitten hat und das Gegenüber in der, wenn man Mitleid empfunden hat und das dem Gegenüber gezeigt und ausgedrückt hat, hat man sich damit auch ein Stück Liebe, also hat man damit ein Stück Wärme und Liebe bekommen und Verbundenheit.
Genau, oder Verbundenheit. Was man genau da bekommen hat, ist die Frage.
Ist die Frage, und, genau. Das, genau. Also deshalb spreche ich auch mit Mann, also rein.
Ja,
rein,
weil es ist ein Deal.
Es ist ein Deal letztendlich.
Genau.
Und dadurch, dass man dann wieder gespiegelt bekommen hat, dass man dann geliebt wird, wenn man dieses Mitleid empfindet, kann es passieren, dass man durch die Welt läuft, also kann, es gibt wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, das wäre jetzt so mal eine Idee davon, könnte es sein, dass man deshalb im Außen ständig dieses Mitleid mitbekommt. Ja. Und jetzt haben wir das, glaube ich, ganz total cool gerade irgendwie durchleuchtet. Was wäre dann Mitgefühl nochmal, um nochmal von dir da... Sag mal, wo ist der Unterschied? Ja. Wo ist die Grenze?
Okay, also Mitgefühl bedeutet, ich verbinde mich mit dem anderen in seiner Geschichte, nicht in meiner. So. Und dann gehe ich sozusagen ein Stück mit demjenigen, ich begleite ihn sozusagen in seiner Geschichte und kann verstehen, also ne, wenn der eine Situation erzählt, kann ich sagen, das kann ich verstehen, ich kann das nachvollziehen, dass dich das getroffen hat, dass dich das gekränkt hat. Ich kann verstehen, dass du nicht weißt, wie du jetzt darauf reagieren sollst und so weiter. Also ich kann das verstehen und ich kann das auch nachfühlen, dass du das so fühlst. So, das heißt, ich stelle mich als Projektionsfläche zur Verfügung. Das kommt zu mir. Und ich werfe es sozusagen zurück oder gebe ich es achtsam zurück. Mhm. Bei dem anderen, bei dem Mitleid, nehme ich die ganze Schlotze und behalte sie bei mir und bin, genau wie du sagtest, so beschwert damit. So. Aber dann sagt mir jemand, oh, wie schön, dass du das so gemacht hast. Und dann kann ich natürlich nicht sagen, nee, ich finde das aber richtig kacke. Sondern ich sag so, ja, natürlich, die ging's ja auch so schlecht. Also, das ist, da läuft so ein moralischer Subtext mit, dass ich unter Umständen nicht aufhören kann. Und das, wenn wir das in der Therapie zu fassen haben und die Menschen mühsam lernen, Mitgefühl zu haben, aber aufzuhören, mitzuleiden, das ist eine mega Challenge. Und das dauert.
Also, was mir bei dir auffällt, da muss ich dir einmal, ohne dass ich jetzt zu privat werde, ein Riesenkompliment machen. Deshalb liebe ich es auch, mich mit dir zu unterhalten. Und deshalb schaue ich da so gerne auch hoch zu dir. Das ist
bitte
etwas,
nicht.
Nein, ich wusste das du jetzt. Ich wollte es aber so sagen, weil es wirklich etwas ist, was ich bei dir feststelle, weil du schon lange aufgehört hast, people zu pleasen, people pleasing.
Ja.
Und das ist etwas, du bist so, wie du bist und du hast so eine ganz gerade Art, so eine norddeutsche gerade Art, die ich liebe, die ganz klar ist in der Kommunikation. Und darunter ist ein Riesenherz. Ein Riesenherz. Was du aber, das ist so. Und trotzdem kannst du, passt du drauf aus, Süße. Oh. Ja, aber das ist halt so bei dir. Und du bist aber so klar, dir ist es auch egal, wenn jemand dich auf den ersten Blick vielleicht erstmal in eine Schublade steckt, weil er dich gar nicht kennt. Und das ist das, wo ich zu dir hochschaue, weil ich immer auch dieses Gefühl habe, ich will gemocht werden, weißt du? Das steckt bei mir immer noch so, denn ich will ein liebes, gutes, braves Mädchen sein. So, ich arbeite da noch dran, ja. Aber du bist da schon echt so, so klar, dass du sagst, entweder man erkennt mich so, wie ich bin, ja, und entweder nicht.
Nee, also erst, ich finde es schon auch schön, wenn man mich mag, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass es mir komplett am Arsch vorbeigeht. Ne?
Nee, aber du bist aber bei dir, du bist dafür, sehr bei dir.
Genau, aber das dafür, mich dafür zu verbiegen, ja. So, das ist etwas, das auch das ist etwas, was jetzt ich vor 30 Jahren schon verstanden und habe ablegen können.
Damit kommt das mit dem Alter? Dann freue ich mich.
Genau. Nee, damit komme ich immer noch mal wieder auch in Kontakt. So ist es nicht. So, ne? Ja. Aber der Punkt dabei ist, und es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass ich so nach dem Motto, so bin ich und what the fuck, sondern ich würde mir natürlich hier und da vielleicht wünschen, dass jemand auch die Anstrengung vollzieht, mich kennenzulernen. Also nee, eben wieder aus der Schublade vielleicht rauszuholen oder die mal aufzumachen und mal gucken, so, so. Und das ist, wenn wir jemanden kennenlernen möchten, ist das auch was Anstrengendes, weil es bedeutet, ich setze mich da mit allem Möglichen auseinander. So. Aber dieses
Verbiegen, ich kann das Wort sagen.
Ja, ich verbiegen. Kann verbiegen und ich kann keinen mich liebend machen. Das kann ich nicht.
Ja.
Das geht einfach nicht.
Ja.
So. Na, ja. Und es gibt Menschen, die matchen gut zu mir. Mhm. Also auf Patientenebene sind das unter Umständen dann eben die, die auch bleiben. Mhm. Und dann gibt es welche, die matchen nicht, was vollkommen in Ordnung ist, weil es gibt genügend andere, wo das dann matcht. So.
Ja.
Und dass das nicht gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, sondern das ist dann so.
No. Ja, dieses Verbiegen, das ist ja auch.
Aber das ist fürchterlich.
Das ist ja, also hat ja auch was mit Emotionen, so Nähe und Bindung zu tun, dass wir geliebt werden
und
wollen.
Angst.
Mhm, genau, ja, auf jeden Fall. Ja. Also diese ganze Emotionswelt hat natürlich auch was mit Hormonen auch zu tun, ja, gerade auch bei uns Frauen, ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema, aber wenn wir das mal einmal weglassen, was jetzt nicht von Hormonen kommt oder vielleicht auch von körperlichen Symptomen her, dieses ganze emotionale Kostüm, was wir mitbekommen haben von unseren Ahnen, was wir mitbekommen haben aus, wo wir Strategien entwickelt haben, wo wir uns beschützen, wie kann man im Alltag, wie können Menschen wieder mehr sich fühlen? Das frage ich mich ganz oft. Und ich finde es halt im Malen. Bei mir ist es, wenn ich male, komme ich so in Kontakt mit meiner inneren Realität und spüre so, was ist da gerade los? Und dadurch gönne ich mir auch den Moment, da rein zu fühlen. Aber bei vielen ist ja erstmal die Hürde an dem Malen. Ich kann nicht so malen wie Leonardo da Vinci. Also fange ich gar nicht mit Malen an, weil sonst kriege ich schlechte Laune, wenn ich meine Ergebnisse sehe, weil ich male ja wie ein Kind. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Aber ich bin sehr dankbar, als Künstlerin den Zugang zu Kreativität zu haben, weil es mir die Chance gibt, ins Fühlen und in meine Emotionen zu kommen.
Genau.
Kunst wäre ja tot. Es hat ja, Frida Kahlo hat das ja auch gesagt, ich male keine Träume, ich male auch nicht Albträume, ich male, wie hat sie es gesagt, ich male meine eigene Realität, ja. Und diese eigene Realität erstmal wahrzunehmen, ist ja auch total wichtig. Das ist ja, diese eigene Realität ist ja, also würde ich jetzt mal runterbrechen, was ist eigene Realität? das ist, wie du gesagt hast, wir sind Experten unserer eigenen Emotionen. Das ist ja meine Realität aus dem Holz, aus dem ich geschnitzt bin, in dieser Zeit, wo ich gerade lebe, mit den auch Gedanken, die ich habe. Ja, das ist ja meine Realität.
Also ich finde es erst nochmal wichtig, dass der Zugang zur Emotion, der hat ja so viele Eingänge. Das ist, also wenn ihr das kennt, ich habe das früher in Zeitschriften als Kind gern gemacht, da war dann irgendwie so ein Labyrinth und dann gab es so 5 Ausgänge, so, ne? Und da musste man halt gucken, oder Eingänge, so, wo muss ich rein, um zum Ziel zu kommen? Und dann habe ich gedacht, naja, das ist ja blöd, das braucht ja ewig. Ich gehe rückwärts, ich gehe vom Ziel zurück zum Eingang. Und das heißt natürlich auch, sich die Frage zu stellen, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Um dann zu gucken, was brauche ich, um dieses Gefühl in mir herstellen zu können. Und wenn zum Beispiel das Malen eine wunderbare Strategie ist, ne, und das wäre nochmal eine andere Herangehensweise, so gibt es zum Beispiel auch auf der Therapieebene, gibt es zum Beispiel die Gestalttherapie oder das Psychodrama. Ich liebe Psychodrama. Ich finde es so super. Das ist im Grunde genommen, ist das Theater. Und das ist so fantastisch. Du lebst sozusagen Situationen, Emotionen, lebst du auch häufig eben in einer Gruppe. Also das sind mehrere Menschen, die Rollen spielen. Und das ist faszinierend, was dabei alles rauskommt. Also es gibt unterschiedliche kreative Zugänge. Und das Malen ist eins. Musik, wir brauchen nicht darüber genau, zu diskutieren, Musik, wie wahnsinnig tanzen. Emotional Musik ist. Ne, wir tanzen, können uns ja. Tanzen, genau. Wir können unsere Emotionen beeinflussen durch Musik. Ne? Und wir können auch aus unseren Emotionen Musik kreieren. Also ich muss, also das, was ich sehr beeindruckend fand damals, war tatsächlich, als Herbert Grönemeyer den Tod seiner Frau in dem Lied Mensch verarbeitet hat. Und ich kriege voll Gänsehaut. Mhm. Wow. Und so gibt es ganz viele, die sozusagen das so machen oder literarisch oder wie auch immer. Und wer welchen Zugang für sich findet, also wenn ich wieder bei diesen 5 Eingängen des Labyrinths bin, sozusagen, okay, wie möchte ich mich fühlen? Und dann kann es sein, dass ich sage, für dieses Gefühl ist das Malen, glaube ich, genau das Richtige. Aber für dieses Gefühl ist zum Beispiel das Singen genau das Richtige. So. Und darin würde die individuelle Kreativität bestehen. Was ist das Richtige für mich richtig im Sinne von passende kreative Tun, um dieses oder jenes Gefühl zu kreieren? Also der Kauf einer Handtasche und ich drücke einmal auf Enter, macht auch ein geiles Gefühl. Ne? Juhu, ich habe jetzt diese Handtasche. Und meistens noch bevor sie überhaupt geliefert wird, kann ich mich an das Gefühl schon nicht mehr erinnern und dann muss ich eine neue Handtasche kaufen. Ich hatte eine Patientin, ich glaube, die hat, weiß ich nicht, 200 Handtaschen gehabt. Und das ist, ne, und da hinzukommen, zu sagen, um welches Gefühl geht es? Welches Gefühl soll überlagert werden? Das ist, dann sind wir bei Sucht, ne? So, also, was soll überlagert werden? Das heißt, also, diese Gefühle sind ein so wahnsinnig weites Feld. Und wenn jemand da seine eigene Sprache zum Beispiel für sich entwickeln will, dann gibt es durchaus auch unterstützende Tools, so die man nutzen kann. Also damit arbeite ich in der Therapie sehr intensiv. Und es ist total großartig, wenn Patienten, wenn ich die frage, ne, die kommen so und dann schnackt man erst ein bisschen Ditten Datten und dann sagen die schon meistens, ja, ich weiß, jetzt kommt die Frage, wie geht es mir? So, und ich sage, ich bin neugierig auf Ihre Antwort. Ja. So, und lassen Sie sich Zeit. So.
Und es gibt ja eigentlich manchmal auch mehrere Antworten, ne? Wie bei mir heute, mehrere Farben. Ja, also
genau.
Eigentlich geht es mir gut. Und auf der anderen Seite war ich kurz so, bevor wir gestartet haben, so richtig traurig und dachte, kann ich jetzt abliefern, also mit dir jetzt einen Podcast aufnehmen, weil ich ja gerade irgendwie so verbunden war mit diesem Moment der Trauer, ja, mit dem Verlust von meinem Musikerfreund. Und dann kann man das trotzdem, also aber trotzdem ist das eine ja noch auf einer anderen Ebene da. Und ne, das ist so alles, ja, ist irgendwie, deshalb, wie geht es dir? Ja, welches Ich sprichst du?
Nee, alle, also alle Ichs, die gerade so da sind. Aber ich finde total wichtig, was du gesagt hast, weil viele haben das Gefühl, dass sie nur in einem bestimmten Gefühl etwas abliefern können. Nee. Der Punkt ist, mag sein, dass hier und da unser Podcast durch ein wenig Babyblau vorgefärbt ist. Dann ist das halt so. Und dass das weder gut noch schlecht ist, sondern das sagt etwas in dem Fall über dich aus und wo du gerade unterwegs bist. Und dass das eben sein darf. Ne, ich war beim letzten Mal, war ich auch irgendwo unterwegs, ne, als ich, glaube ich, Aubergine oder was auch immer ich hatte als Farbe. Also da sind so Sachen, die wir eben nicht verstecken müssen.
Ja.
Ne, sondern die dürfen wir eben sehr wohl zeigen, vor allen Dingen vor uns selbst. Und das ist häufig was, das ist Patienten, die bei mir sind, extrem schwerfällt, ihre eigenen Emotionen sich zu gestatten.
Das ist ja auch etwas. Ich habe tatsächlich von einer gehört, die bei mir im Mentoring dabei war, sie sagte, ich nutze das Kribogramm und um einfach mal wieder zu weinen. Weil ich durfte als Kind nie weinen. Und sie meinte, es geht mir gut dabei, ne? Ich so, also, oh Gott, sowas kommt jetzt. Sagte, nee, es geht mir total gut dabei, weil ich habe die Chance, dann einfach meine Emotionen rauszulassen. Und ich konnte das nie. Also ich habe nie ein Ventil gehabt, um diese Emotionen rauszulassen. Und ich glaube, da ist das Wort Ventil genial in Bezug auch auf auch Kreativität oder auch Sport oder was auch immer. Was Menschen gut tut, wenn sie merken, also wenn sie einen Emotionsstau haben, ein Ventil zu finden. Und wenn es dieses Klassische ist, ich gehe mal in den Wald schreien oder so, um was rauszulassen, weil wir auch so doch noch so geschult worden sind, dass wir uns doch anständig zurückhalten sollen oder irgendwie, ne?
Genau. Und dann sind wir wieder bei dem, was als Haltung epigenetisch so durchgewandert ist. Genau.
Ja.
Also, dass die Vorstellung, dass ich sozusagen auf einen Vulkan einen Daumen drauf halte und den deswegen vorm Ausbrechen hindern kann, das wird mir nicht gelingen. Und wenn ich meine Emotionen, und natürlich finde ich schon in portioniert geeigneter Art und Weise, dass die sich möglichst gar nicht erst stauen, wenn ich denen erlaube, rauskommen zu dürfen, dann gibt es auch nicht diese Implosionen im Körper, sodass wir auf psychosomatische Störung dann im Prinzip, dass das der Ausdruck unserer Emotionen sind.
Jetzt habe ich gerade einen interessanten Gedankengang gehabt, während ich dir zugehört habe, und zwar in Bezug auf Emotionsstau. Es gibt ja diese Typen Mensch, die Harmonie wahren wollen im Außen, ja? Mhm. Und Harmonie ist ja auch ein Gefühl letztendlich, was sie brauchen, um zu existieren oder um Sicherheit zu haben, ja, also so in dieser Welt ist Harmonie wichtig. Und da spreche ich auch ein bisschen für mich. Und ich bin aber trotzdem auch jemand, der Emotionen gut rauslassen kann. Aber es gibt einige, die ich kenne, die um des Harmonies willen oder also um dieses Kollektive, also in der Familie oder im, so, dass Harmonie gewahrt wird. Und du spürst aber, unterschwellig ist was in der Realität, ist irgendwie eine Unwahrheit in Resonanz, weil nee, es ist für die Person wichtiger, die Harmonie zu wahren, anstelle mit ihrer Emotion rauszukommen.
Ich würde das anders formulieren.
Gerne.
Also,
ich bin gespannt.
Das Ding dabei ist, dass dass es sozusagen unterschiedliche Bedürfnisse gibt, die wir eventuell nicht gleichzeitig befriedigen können. Also, ne, wenn diese Harmonie hat ja was mit Bindung und du hast schon gesagt, Sicherheit auch zu tun. Also, ne, wenn ich die Harmonie wahre, dann sichere ich mir Bindung und Sicherheit, aber ich vernachlässige Autonomie und Selbstwert.
Ja.
Und das ist sozusagen das Dilemma, was diese Menschen haben, was du sagst, was man sehr gut spüren kann. Ich spüre das auch total. Diese Dissonanz da drinnen, so, ne? Und das bedeutet, dass sozusagen Menschen, die das so handhaben, die müssen da drin so viel puffern. Das kostet eine unfassbare Kraft. Das hat häufig so viel Zehrendes. Es hat so viel Fressendes. Also, wir kommen da auch mit bestimmten Krankheiten in Kontakt, also körperlichen Erkrankungen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das aufzulösen und den Mut zu entwickeln, zu den Emotionen, die man gerade spürt, zu stehen und durchaus zu sagen, ich würde mir zwar jetzt wünschen, dass wir alle HDGDL uns alle in den Arm nehmen, aber ich habe gerade so eine Krawatte und kann das gerade nicht. So, dann... Ne, es geht ja nicht darum, dass man ständig mit dem Baseballschläger durch die Gegend rennt, sondern es geht darum, diese Dissonanz zu benennen.
Ja.
Das würde ich mir wünschen, aber das geht gerade nicht, weil. So, ne?
Ich erzähle jetzt was ich noch nie erzählt habe. Es ist mir jetzt eingefallen, das war schon wieder völlig weg aus meinem Bewusstsein, aber es kam jetzt durchs Gespräch hoch. Ich habe ja schon mehrere Kopiererinnen meiner Bilder, meiner Yandalas gehabt. Mhm. Aber bei der ersten, die so dreist und frech gemacht hat, da hat auch ein Telefonat nichts gebracht. Es ging wirklich einfach darum, du hast so eine geile Idee, Yvonne, ich bin so inspiriert und ist mir egal, ich mache jetzt hier mein Ding. Da habe ich mir einen Boxsack gekauft.
Ja, super. Habe ich letztens gerade jemandem, genau.
Mein Atelier gehangen. Ja. Und dann habe ich noch so gedacht, wenn mich die Leute jetzt sehen könnten, aber warum? Es ist ja authentisch, ja. Ich hab mir, und ich fand, das war auch kreativ, ja.
Ja.
Also ich hätte jetzt nicht mich hinsetzen können und sagen können, ich male jetzt ein Mandala gegen meine Emotionen. Es musste anders raus.
Genau.
Und ich habe mir einen Boxsack und das war richtig cool.
Das ist super, aber das ist genau der Punkt. Wie möchte ich mich fühlen und was brauche ich dafür? Was ist der Eingang in dieses Labyrinth? Und ich habe das letztens gerade auch jemandem empfohlen, ein Boxsack wäre ganz gut. Und er so, ich habe einen. Ich so, wie wäre es mit Aufhängen? Ne? So, damit man den nutzen kann. Ja.
Also ich fand, das war auch, und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir uns hier so gerne zusammen versammeln, weil wir mixen ja Psychologie und Kreativität, aber das ergänzt sich einfach so toll, weil dieses Zuhause, dieses unser Innenleben ist so individuell und wenn wir nicht für uns persönlich die Lösungen finden, individuell, für unsere Emotionen, für unsere Gedanken, die uns plagen oder so, wenn wir da nicht anfangen, kreativ mit uns in Kontakt zu kommen, ja, über Gespräche, Gestalttherapie, übers Malen, über ein Hobby, über einen Boxsack, ja, was halt für einen gerade genau das Richtige ist.
Genau.
Und so können wir wachsen und so können wir lernen und können uns auch dadurch besser kennenlernen, weil ich habe ja dadurch eine ganz andere Art von mir kennengelernt, ja, und ich bin wirklich ein sehr friedliebender Mensch, aber wenn ich sowas sehe, ich habe da so einen Gerechtigkeitssinn und also es hat mich so emotional gepackt, dass das, da musste einfach ein Boxsack.
Und das,
ich dachte, eigentlich ist das cool, ich boxe jetzt.
Ja, das ist super. Ich finde das total super und vor allen Dingen diese Energie, die sonst in der Dissonanz steckt, die geht einfach weg.
Ja.
So, die baller ich einfach raus.
Ja, genau.
Und zwar ohne, dass ich jemanden in Mitleidenschaft bringe. Wie cool ist das denn? Wir haben das früher, ganz am Anfang. Ich hatte eine Praxis bei einer Freundin, ganz kurz. Und die hatte einen Garten, das war großartig. Einen ganz kleinen, verwunschenen. Und was wir gemacht haben, es gab mal sowas, manche kennen das noch, das heißt Telefonbücher. Die waren so dick. Und da haben wir ein paar genommen, ein Stück Gartenschlauch. Und wenn die so richtig aggro eigentlich waren, Patienten, und nicht wussten, wohin damit, dann haben wir gesagt, nimm den mal und hau mal auf die Telefonbücher ein. Das war mega laut. Das hörte sich an, wirklich wie als würde ein Gewehrschuss sein. Und das haben die ein paar Mal gemacht. Und dann war der Druck raus. Den ging es so gut. Ja. Und dann konnten wir weiterarbeiten an dem, worum es eigentlich geht. So, ne?
Das heißt also, welche Emotionen stört, also wenn wir natürlich eine schöne Emotion haben, ist es alles PC, ja? Also das ist ja, wenn wir Liebe oder, keine Ahnung, wir sind inspiriert, Freude, wir sind neugierig, wir sind begeistert, wir sind, ja, das brauchen wir, das, da sind wir cool, das ist alles fein, aber sobald uns eine Emotion triggert, die, wo wir aufmerksam werden, dass sie uns irgendwie beeinträchtigt oder nachdenklich macht oder vielleicht mit uns in Kommunikation tritt. Eine Emotion tritt ja auch mit einem in Kommunikation und will einem ja auch irgendwas über das Seelenleben sagen.
Du hast das Wichtigste, dass ich dich unterbreche, sorry, aber du hast das wichtigste Wort gesagt, und zwar dieses Aufmerksamwerden. Mhm. Ich brauche eine Aufmerksamkeit für meine Emotion. Wenn ich die nicht mitbekomme, kann ich gar nichts.
Ich habe das tatsächlich mal gehabt, dass jemand zu mir sagte, im Malen, während dem Malen, Yvonne, ich habe gar kein Gefühlsportfolio mitbekommen von zu Hause. Wow. Ja. Das hat mich echt umgehauen, ja, und auch traurig gemacht. Und ich wusste zuerst gar nicht, also ich wusste gar nicht, was. Gibt's sowas, ja?
Ja.
So. Ja. Und ich glaube, der erste Schritt ist, ein Bewusstsein zu entwickeln über das, was einem Freude oder Spaß macht, wo man sich ausdrücken kann. Also alles das, was Ausdruck ist, ne? Also alles das, ob es das Nähen, das Malen, Singen, Schreiben, Tanzen, ob es das Kochen ist, alles, womit man sich emotional ausdrücken kann, wo man, ja, wo man etwas wirklich Ballastmäßiges oder was einen betrifft oder was man fühlt, rauslassen kann. All das ist so einfach unfassbar wichtig, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, wo wir so vielen Sinneseindrücken und auch so vielen Bildern im Außen mit den dazu entsprechend stimulierenden Gedanken und nachfolgend ja auch den Emotionen. Da kommt genau. Ja, viel mehr auch nicht nur an Bilder an uns rein, sondern auch an Gedanken dadurch und auch an Emotionen. Ich bin genau. Nicht gut genug, weil wenn ich Instagram aufmache, sehe ich alle, die glückliches Leben haben. Meins ist beschissen. Um das jetzt mal so zu dramatisieren, aber so um eine Grundschwingung, dann programmieren wir ständig unser System auf Mangel. So, wenn wir uns dabei beobachten, dass es uns nicht gut tut, dann sind wir ständig in der Emotion, dass es uns traurig macht, dass wir uns hilflos fühlen, machtlos oder nicht gut genug, uns schlecht fühlen, weil wir denken, wow, andere haben es geschafft oder denen geht's gut oder da würde ich auch gerne oder warum hat der mehr Likes als ich oder keine Ahnung. Das wird ja übrigens ja bewusst auch, ist ja sozusagen auch genauso Instagram und im Silicon Valley.
Alles
ist so entstanden.
Alles. Guck dir, wenn ich kurz da rein, darf ich kurz da rein?
Ja, bitte.
Weil der Punkt dabei ist, dass jede Werbung, die wir sehen, im Fernsehen und sonst wo, transportiert Emotionen. Das bedeutet, dass die Manipulation unserer Emotion enorm groß ist. Mhm. Und wenn wir sozusagen, und jetzt sind wir wieder bei Filter, so, ne? Wenn wir keine Filterfunktion haben für diese Manipulation, dann ist das wahnsinnig schwierig, weil sagen wir mal, wir haben eigentlich den Wunsch nach einer intakten Familie und so weiter und so fort, aber haben wir sie nicht. So, dann ist jede IKEA-Werbung oder jede zu Weihnachten, da sitzen 25 Generationen am Tisch und sind glücklich und zufrieden, die triggert so ein Leid in uns und dass wir glauben, jetzt müssen wir nur genug Schokolade kaufen, dann wird es uns schon besser gehen. Mhm. Und das ist so fatal. Also wir müssen uns aus uns heraus lernen zu sättigen mit den Emotionen.
Was für ein schöner Satz.
das müssen wir lernen. Und das kann man lernen. Das kann man gut lernen.
Ja, ich war die Tage, habe ich jemandem geholfen, einen 3 Meter Pax-IKEA-Schrank aufzubauen. Für die ganzen Klamotten. Und ich dachte nur so, ich bin so dankbar. In dem Moment dachte ich, ich kann auch nochmal wieder ausmisten. Und die, also ich habe nur 50 Zentimeter Schrank. So, bin sehr minimalistisch. Also für eine Künstlerin würde ich sagen schon. Und ich habe in dem Moment genau den Gedankengang gehabt, den du eben gesagt hast. Wir müssen aus uns, aus innen uns heraus, uns aus innen heraus sättigen. Du hast noch viel schöner gesagt, das muss ich mir auch nochmal aufschreiben, den Satz. Und das ist genau das, wenn wir innerlich gesättigt sind, brauchen wir nicht so viel im Außen.
Ja.
Und dann sind wir auch noch mehr zufriedener im Leben.
Ja.
Und wenn wir genau wissen, was ist gerade mein Bedürfnis, wie fühle ich mich? Ich fühle mich hellblau, so ein bisschen so Himmel hellblau, ein bisschen melancholisch traurig. Okay, was kann ich tun, was mir gut tut? Also dass wir mit uns freundschaftlich in Kontakt treten und uns da sättigen, wenn wir merken, da ist die und die Emotion und ich könnte mir jetzt was Gutes tun, auf welchen Wegen auch immer, die wir eben aufgezählt haben, einige, um sich selber auch da zu sättigen und da zu nähren und für sich da zu sein in dem Moment, sich zu halten.
Das ist total schön, das ist, worum es geht. Dann würden wir uns ernst nehmen, ne? Und dann würden wir im Idealfall sind wir selber sind wir uns selber die Eltern, die wir gerne gehabt hätten.
Mhm.
So. Und dass wir unterscheiden zwischen, das ist das, was ich brauche, und das ist nur die Ersatzbefriedigung.
Und ja.
Das ist halt, Ersatzbefriedigung ist eigentlich immer Thema verfehlt.
Total spannend, dieses Thema Emotionen. Da könnten wir bestimmt auch noch mal irgendwann eine Folge draus machen. Ich habe tatsächlich noch eine einzige Frage hier, die mich jemand gefragt hat. Gibt es überhaupt eine Wahrnehmung im Außen? Das Erleben ist ja immer im Innen. Was würdest du darauf antworten?
Ich verstehe die Frage nicht. Was meinst du?
Gibt es überhaupt eine Wahrnehmung? Ich habe darauf auch eine Antwort, aber ich dachte, vielleicht hast du noch irgendwas Interessantes, was dir dazu einfällt. Gibt es überhaupt eine Wahrnehmung im Außen? Das Erleben ist ja immer innen.
Ja, also es gibt den, also sagen wir mal so, es gibt den Part, der mag so groß sein, sage ich jetzt mal, wenn das reinkommt, ab dann wird es innen. Also natürlich ich kann im Außen beschreiben und so weiter, aber genau, ich kann nur, wenn es durch das Auge kommt, durch die Nase, durch die Haut, dann lasse ich rein und dann ist es dann findet es im Innen statt. Da läuft es dann erstmal Karussell.
Genau. Die Sinne sind die Verknüpfung von der äußeren zur inneren Welt.
Ja, genau. Das sind die Tore.
Das sind die Tore und deshalb sind sie auch des Künstlers engst Vertraute, meine besten Freunde und ganz wichtig für mich meine Sinne. Und die lösen natürlich ja auch die Emotionen aus. Wenn ich jetzt an einer Zitrone oder an einer Mandarine rieche, dann kriege ich Glücksgefühle. Oh, da kommt sofort irgendwie, kommen ganz viele schöne Erinnerungen, ja. Ist verbunden mit Emotionen.
Sitzt man in einem Konzert und hab Blickkontakt zu dem, der das Blasinstrument spielt und dann lutscht mal an der Zitrone. Der kann nicht mehr spielen. Also eine Zitrone ist nicht nur positiv belegt, es kommt immer auch auf die Situation an.
Absolut, das ist ja, wenn wir jetzt das sagen, das Symbol ist ja, also Zitrone wäre in dem Sinne ja ein Symbol, was Vordergründiges, was auf etwas Hintergründiges verweist. Das heißt, immer individuell zu betrachten und ein Symbol ist immer nah an der Emotion.
Absolut.
Und wenn ich sage, Mandarine ist gleich Glücksgefühle und ich sehe meine Oma mit ihrer Schürze, wie sie an Weihnachten mit einer Waschbütte an Geschenken reinkommt und es riecht nach Zitronen, weil Mandarinen und sowas, dieser Duft einfach. Ja. Und da kommt ja sofort, bei mir wird da irgendwas, ist im Gehirn, in meinen inneren Bildern verknüpft mit diesem Sinn, ja, der eine Emotion auslöst. So, und ja, beim Geschmack ist es genauso, wenn ich ein, wenn ich jetzt ein, wie sagt man, Zimt-Apfel, dieser gebratener Apfel mit Vanilleeis und Zimt und mit, also dann kommen auch, dann sehe ich meine Freundin Diana, wie wir in der Küche stehen mit 14 und uns einen Bratapfel machen. So, und dann bin ich sofort mit Emotionen. Bei mir ist das halt extremst ausgeprägt. Und vielleicht würde ich dann noch mal gerne eine Sensibilität auf meine Synästhesie legen. Und Synästhesie, das kennst du bestimmt auch, das ist, wenn die Sinne untrennbar miteinander verknüpft sind. Man spricht tatsächlich von einem genetischen Defekt und man stellt fest, dass es viele, viele Künstler haben. Das heißt also, meine Sinne sind extremst, daher auch diese Hochsensibilität bei mir. Mhm. Und der Filter, deshalb kann ich auch, habe ich auch sehr schlecht, weil ich einfach zu viel wahrnehme und sofort Assoziationen und alles in der Tiefe durchlebe, durchfühle, durchschmecke. Und das ist ein Talent von mir. Deshalb bin ich auch so gut in der Bildsprache lesen, in Emotionen, im Hineinfühlen des anderen. Und ich muss aber immer wieder auch mir eine Auszeit gönnen und liebe es hier in einem Dorf zu leben, mitten irgendwie eher so mehr zum Wald hin und eher ruhig und so.
Ja.
Und diese Verknüpfung der Sinne, das haben nur 3% der Menschen. Und vielleicht auch für die, die jetzt zuhören, die davon noch nie was gehört haben, ist nichts Esoterisches. Es ist tatsächlich, also wissenschaftlich wird es immer noch erforscht. Synästhesie heißt es. Und vielleicht ist bei dir ja auch die 4 rot wie bei mir oder die 5 grün wie dein Pullover letzte Woche. Du hattest auf den Haaren eine 4 und der Pullover war für mich eine 5 und es gibt bestimmte Farben, Bezahlen und wenn ich Musik höre, sehe ich alles in Farben und das ist natürlich dann für die Menschen auch nochmal eine sehr starke Empfindsamkeit.
Ja, absolut. Genau. Also das Ding dabei ist, dass sozusagen über etwas mehrere Ebenen gleichzeitig innerviert werden, also losgetreten werden, so, das ist natürlich also auch heftig von der Energie her, ganz einfach. Und da, also sich da so durchzuschiffen, bedeutet eben auch zu gucken, okay, wo bekomme ich quasi meine Nulllinie hin? Also wo kann ich immer mal wieder auf diese Nulllinie kommen, um zu regenerieren?
Und weißt du was, ich habe mal so viel meditiert, dass ich irgendwann nicht mehr so viel gefühlt habe. Also ich war in so einer absoluten, so einem Gleichgültigkeitszustand. Und das fand ich auch überhaupt nicht cool.
Ja, das ist die Frage, ob es gleichgültig oder gleichmütig ist.
Ja, also das wenn ist ich so, mal interessant.
Ne, gleichgültig ist so, ist mir alles egal und gleichmütig ist so, ich bin so mit mir rund im Reinen, aber ohne große Peaks.
Und dann fühlte ich mich aber auch so abgetrennt, also so nicht mehr so verbunden. Ja,
ja, genau.
Also Emotionen verbinden ja auch.
Ja, das tun
sie. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges, schönes Thema. Und dann zu schauen, ja, wie sehr möchte ich mich wirklich verbinden im Tag, am Tag mit mir, meinem Sein, in der Phase, in der Lebensphase, wo ich gerade bin. Das ist ja auch nochmal individuell zu betrachten.
Ja. Also das Verbinden mit sich selbst über die Emotion, das Verbinden mit dem Außen, ob das Menschen sind oder auch Gegenstände oder irgendwie sowas. So. Emotionen sind die Sprache. Und für diese Sprache der Emotion brauchen wir dann noch eine weitere Sprache. So, also es ist, wir werden sehr viel Sprache lernen müssen im Leben. Und von daher, wenn jemand sagt, nee, ich kann nur Deutsch oder nur Englisch oder nur Französisch, so, nee, wir sind alle mehrsprachig, auf jeden
Fall. Ich kann Bild- und Symbolsprache ganz gut.
Das ist super. Das ist schon mal super.
Oh, Sabine. Gut. So schön.
Ja.
Ja, es gibt bestimmt noch ewig viel dazu zu sagen, zu diesem Thema. Und Wir haben so viel Inspiration hoffentlich für dich mitgegeben, die ja dich vielleicht nochmal auch ja anregen zu schauen, dir vielleicht eine Hilfestütze geben können oder aber auch dich ja inspirieren. Und ja, wenn du unseren Podcast hörst und magst oder auch siehst bei YouTube, dann freuen wir uns auch natürlich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns auch über einen lieben Kommentar und freuen uns, dich auf Instagram, auf den Social-Media-Kanälen auch dort zu begegnen. Und ja, ich freue mich einfach, Sabine, immer wieder. Und das ist genau das, was ich an unseren Gesprächen so liebe und schätze, dass bei uns kommt dann immer so, wir nehmen uns ein Thema vor, was wir spüren, wo wir sagen, cool, da gehen wir rein, und dann kommen einfach kleine Geschichten und Dinge kommen einfach und das ergänzt sich. Und es ist so spannend zu sehen, wie diese Kreativität halt eben nicht nur malen, singen ist, sondern kreativ sein bedeutet dieses Gestalten der Lebensform, das Gestalten der Lebenskraft, der Lebenssituation. Und da ist Verbindung einfach so wichtig.
Ja, und wenn wir unsere Kreativität nutzen, uns auch selber zu gestalten, so, damit wir gut in diesem Leben sein können, mit uns in erster Linie und dann auch mit anderen, super, sehr toll, sehr toll.
Sehr schön, dann danke ich dir, Sabine.
Ich danke dir auch.
Allerliebsten Grüße zu dir in meine alte Heimat nach Hamburg.
Tschüss aus Hamburg. Ne? Tschüss in die Welt.
Und salut aus Cassis.